Servus und Habideri, hier ist der beste bayerische Filmpodcast der Welt mit dem Kani.
Servus.
Mit dem Korbi.
Hallo.
Und mit mir, dem Mike. Und zusammen sind wir Viva la Movilusion. Und heute gibt's unsere Warlex vom Monat Mai. Und wie schaut's aus, Mann? Habt ihr was Gescheites gesehen oder recht einen Scheißtrick?
Also ich habe brutale Sachen gesehen, wirklich. Also, ich,
dann hauen wir gleich raus.
Oh Mann, damit habe ich nicht gerechnet.
Tja.
Also gut, ich habe zwei Warlex und zwar es sind zwei Filme. Und der eine Film ist von 2019 und der andere ist von 1967. Und ihr dürft aussuchen, über welchen ich zuerst schwadronieren soll.
Von über 67. Den 67er.
Oh, haben wir es geil gesagt?
Oder wie?
Ja.
Ja.
Oh, lecker, Mike, wir sind immer so geil.
Voll. Gut, dann rede ich über den jetzt gar nicht mehr.
Mistzock.
Nein, ich hab irgendwie zur Zeit Bock drauf gehabt, dass ich mir den endlich mal wieder anschaue, weil das gefühlte Ewigkeit her ist, dass ich den gesehen habe. Und zwar habe ich mir Tanz der Vampire angeschaut oder im Englischen The Fearless Vampire Killers vom Roman Polanski. Den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, oder?
Oh, lang ist her, lang ist her.
Nein, ich bin mir auch nicht sicher.
Also es ist eine Horrorkomödie, da spielt der Polanski selber mit. Ich umschreibe mal ganz kurz die Handlung. Und zwar der Professor Abronius oder Abronsius, der hat einen Lehrstuhl bei der Universität Königsberg gehabt, weil er verrückte Theorien aufgestellt hat über Vampirismus. Haben sie dann gesagt, Alter, du haust bitte wieder ab. Und damit er da wieder hinkommt und seine Ehre wieder aufrecht hinstellt, hat er sich seinen Vertrauten geschnappt, das ist der Alfred, der ist gespielt vom Roman Polanski und macht sich auf den Weg nach Transsilvanien, um Beweise zu suchen und zu finden, dass es Vampire wirklich gibt. Nach kurzer Zeit kommen sie in einem Gasthaus an, wo man relativ schnell Hinweise auf Vampire findet, weil überall hängen so Knoblauchstränge und die Gäste, die streiten zwar ab, dass da irgendwo in der Nähe ein Schloss wäre oder Vampire, aber die lügen ganz offensichtlich und sind verängstigt. Ja, und nach wenigen Stunden und Tagen taucht dann auch schon der Graf Krollock auf oder von Krollock. Das ist der Vampir-Endboss, sage ich jetzt mal, und entführt die schöne Tochter vom Wirt. Und die Tochter wird gespielt von der Sharon Tate. Und die Sharon Tate, die kennen wir alle seit spätestens dem Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Also im wahren Leben die Frau vom Roman Polanski war und die brutal ermordet wurde. Jetzt nicht in dem Film, aber der Film kam kurz vorher raus und es war halt damals auch schon recht eine tolle Geschichte, dass wir da gesagt haben, oh, schau hier, der Polanski spielt zusammen mit seiner Frau und die sind auch noch wunderschön und das ist total toll. Und der Film selber ist eine Horrorkomödie. Also es gibt viele Elemente, die für die damalige Zeit wirklich angsteinflößend waren. Also gerade diese Darstellung von den Vampire und die Effekte damals waren halt auch nicht ohne. Es werden also ziemlich viel Leid in Vampire verwandelt oder halt gebissen und dann gibt's da nur so einen Diener, der ausschaut wie das Orakel von Midsommar. Ich weiß nicht, wie heißt der Ruben?
Ja.
nur sein großer, gewalttätiger Bruder. So kann man sich's vorstellen. Nachdem halt die Tochter entführt wird, machen sie sie auf die Verfolgungsjagd in Richtung Schloss und treffen da auf Vampire und ja, man muss jetzt nicht unbedingt alles verzeihen. Der Film war auf jeden Fall relativ schnell Kult und war dann so ein Kult, dass man daraus dann auch später ein Musical gemacht hat. Und deswegen kennt man diesen Film vor allem nicht unter dem Originaltitel mit The Fearless Vampire Killers, sondern wirklich unter Tanz der Vampire. Also ich glaube Dance of Vampires, keine Ahnung, wie man es auf Englisch richtig übersetzt. Aber jedenfalls das Musical war ja dann in aller Munde. Und den haben wir mir jetzt endlich mal wieder gegeben und haben wir auch im O-Ton angehört und war begeistert.
Schön. Ich habe dieses Musical übrigens zusammen gesehen.
Ja.
War gut. Ja. Das ist mir jetzt halt frischer als der Film, weil den habe ich wirklich als Kind im Fernsehen gesehen, habe den aber als gut in Erinnerung. Aber wie gesagt, das ist wirklich zu lang her. Aber das Musical ist sehr zum Empfehlen.
Ich habe das Musical einmal gesehen, da war ich ein Teenager in irgendeiner Hotelanlage in der Türkei, ich kann mich an nichts erinnern.
Ja, weil du Psufer warst, oder?
Naja, ich glaube, da war ich 13 oder so und die haben...
Also warst du Psufer.
Neben dieser riesigen Theaterhalle haben die so eine kleine Nische gehabt mit lauter so Spielhallen. Und da waren halt dann Automaten, wo ich dann unendlich viel Geld für die damaligen Verhältnisse gekriegt habe, um mich einfach stillzustellen. Und da habe ich, glaube ich, die ganze Zeit so einen Street Fighter-Verschnitt gespielt und verloren. Aber ich habe nicht aufgegeben. Das ist meine Erinnerung zu dem Musical. Kani, hast du irgendwelche Verbindungen zu Tanz der Vampire, außer dass das jeden Tag bei dir in der Nacht stattfindet?
Wenn ich mir das oft höre, was ich in meinem Hausgang höre, dann ist da gewiss irgendwas, das tanzt, aber da nicht tanzen sollte. Und nein, weil, wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich den jemals angeschaut habe. Der ist aber auf Prime drin, oder? Kann das sein?
Ich habe mir zwar bei Amazon angeschaut, aber ich glaube, dass ich den gekauft habe. Ich bin mir nicht sicher, ob der drin ist.
Okay. Aber ich müsste mir überhaupt nochmal anschauen, damit ich weiß, ob ich nochmal anschaue oder jetzt zum ersten Mal sehe.
Tatsächlich ein Auslöser war, dass ich mir Nosferatu angeschaut habe mit dem Klaus Kinski. Mhm. Ursprünglich hätte ich den als Warlock genommen. Allerdings habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht kann ich euch irgendwann mal überreden, dass wir tatsächlich über so alte Filme auch mal reden.
Ja, ja, vor allem uns musst du da überreden, dass wir über alte Filme reden.
Dann hätte ich aber dann echt so überreden, dass wir uns den alten anschauen, also den Stummfilm.
Der ist Weltklasse, das wollte ich mir jetzt gerade sagen, dass da sogar wirklich dieser alte Nosferatu aus, von wann, 1920 umeinander, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig.
Dass der unglaublich gut ist.
Ja, aber bei dem Werner Herzog-Film muss man auch sagen, da gibt es Szenen, da denke ich mal, ein heiliger Schauspieler darf das nie im Leben machen. Allein diese ganzen Szenen mit den vielen Ratten und alles, wo das eine Mädel dann da durch die Scheune oder was das immer ist, durchläuft und echt überall sind Ratten und die klettern über sie drüber und alles. Wah!
Du hast anscheinend noch nie das Dschungelcamp gesehen. Da sind ja ab und zu Schauspieler.
Ich
mache gerade Anführungszeichenstriche.
Ich rede von richtigen Schauspielern, okay?
Ah. Also das verrät eine Symphonie des Grauens. Ich habe gerade gespickt, 1922 war es gut, kann ich.
Ja, Falle, ich bin immer gut. Frag die Alte.
Ja, jedenfalls habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich über Tanz der Vampire rede, einfach weil ich den Roman Polanski sehr gern mag, weil es halt, wie ich finde, einer seiner zugänglichsten Filme ist und weil ich den als Kind schon immer wieder gern gesehen habe, den Film. Und ja, ich fand den eigentlich ziemlich cool und für 67, finde ich, ist der ziemlich gut gealtert.
Schön.
Ja, ich stelle mir so vor, wie ihr beide einfach da sitzt und nickt.
Ja, so ungefähr. Ja. Bei mir. Ich schaue noch ein bisschen ins Handy rein, nebenbei.
Du Arsch.
Ja, und mein zweiter Film, jetzt wird's gleich bestimmt so ein Geräusch machen wie oh oder mm. Und zwar, ich hab mir Der goldene Handschuh angeschaut.
Yay.
Oh. Okay, doch zwei andere Geräusche. Von, wie heißt der, Fatih Akin?
Bonjour.
Und basiert auf dem Roman von Heinz Strunk, was wiederum auf dem wahren Leben oder aus Auszügen von Fritz Honker, einem Hamburger Serienmörder, basiert. Ich habe mir den Film angeschaut und habe mir dann gedacht, Waleck, das muss ich jetzt erst verarbeiten. Also was ich da gesehen habe. Dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich diese Schlagermucke hören wollte. Also gerade am Anfang, wo er so sein erstes Opfer zersägt, da kommt doch dann sein Lieblingslied. Das ist das, es geht eine Träne auf Reisen.
Super geil.
Ja, und ich hab mir dann das okay, da habe ich gedacht, oh Gott, bin ich jetzt selber so krank oder was passiert? Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, habe mir dann das Buch als Hörbuch reingezogen, war dann begeistert, vor allem, weil es der Heinz Strunk, den man vom Studio Braun kennt, auch selber vorliest. Und das Buch gibt halt einem da auch nochmal ganz andere Facetten auf den Charakter. Und dann habe ich mir den Film tatsächlich nur zweites Mal angeschaut, weil ich halt dann mit dem Hintergrundwissen von dem Buch mich auf ganz andere Sachen konzentrieren konnte. Und ich muss echt sagen, ich finde den Film echt geil. Ich verstehe jeden, der sagt, na, das ist totaler Scheißtrick und er muss sich das nie wieder anschauen, weil es halt wirklich Ekel darstellt, Nacktheit und Brutalität.
Assi.
Und
das waren New Kids.
Also vielleicht für alle, die überhaupt nicht wissen, um was in der Goldene Handschuh geht. Es geht um die 70er Jahre in Hamburg, in St. Pauli. Und der Goldene Handschuh ist eine Kneipe, also die heißt so. Und der Fritz Honka ist halt eine, ja, wie soll ich sagen, eine Trauergestalt, die jeden Tag an dem goldenen Handschuh sie besäuft. Und dann eigentlich noch traurigere Gestalten abschleppt, also Frauen, die halt echt absolut abgebrüht und verloren und einsam und trostlos sind und die halt eigentlich auch kein Geld haben, sondern die halt einfach auch nur sie weiter Frust besaufen wollen. Und er nutzt es halt aus, nimmt die mit in seine Wohnung und hat dann entweder Sex mit ihnen oder bringt es dann um.
Guten Abend, die Damen.
Ja, genau. Und es ist halt also ein Milieu, in diesem, glaube ich, in der heiligen Zeit, das gibt's bestimmt noch. Aber sagen wir mal, man kann sich das in der heiligen Zeit halt ganz schlecht vorstellen, auch nur mit dieser richtig schlechten Schlagermusik, die auch so traurig ist und so viel Bass hat, die aber dann da alle irgendwie zusammenhalten und da andererseits wieder nicht, weil es dann doch scheißegal ist, wenn halt dann da auf einmal der Typ zwar eine Frau abschleppt, aber die danach nie wieder auftaucht. Naja, das Kranke an dem Ganzen ist, er bringt halt dann die Frauen um, zersägt sie und bewahrt die Leichenteile halt dann in den Seitenwänden von seiner Wohnung auf. Und das, ja, führt dann dazu, dass extrem übler Gestank in der Wohnung ist, wo er dann überall so Duftbäumchen aufgehängt hat, in der Hoffnung, dass das diesen Leichengestank übertönt, was natürlich nicht der Fall ist. Und fast jede Person, die neu in die Wohnung reinkommt, erst einmal sieht Nasen zu halten muss und dann fragt, ja, warum stinkt's denn da so? Und er sagt dann immer, ja, das sind die Griechen unter ihrem, weil unter ihrem wohnt eine griechische Familie. Und dann behauptet er, ja, die kochen da so schlimm und immer mit Knoblauch und deswegen stinkt das da so. Weißt du nicht, wie, ihr habt den Film bestimmt auch gesehen, was sagt ihr dazu?
Ja, stark.
Bei mir ist es hübsch lang her, gleich zum wieder rausgekommen ist, aber war krass. Also mir hat der richtig, richtig mitgenommen. Also ich fand den richtig widerlich. Also ist das so ein Film, der wo gar ist und dann möchtest du eigentlich duschen. Richtig mieser Bastard von einem Film.
Ja, ich hab Lust auf ein paar Fakos gehabt danach.
Ich auf was Griechisches.
Also, aber oder auf Deutschländer, der Rest ist für dich.
Ah, genau.
Ich hab mir auch im Kino angeschaut und das ist echt, also darum habe ich vorher gesagt, ich kann es nicht verstehen, wenn jemand sagt, dass das ein Scheißfilm ist oder dass es schlecht ist, weil er ist halt filmisch, ist halt der ist überragend gemacht, finde ich. Das ist ein ganz, ganz großartiges Werk. Aber verstehe kann es, wenn jemand sagt, das ist widerlich, was er da sagt und deswegen kann er sich das nicht anschauen. Aber er ist weit weg vom schlechten Film. Aber er ist schon gescheit. Puh, also da waren echt Sachen dabei, eben das mit dem Würstel und der Rest ist für dich und das ist schon, da sitzt da im Kino und der zieht alles zusammen und du denkst dir gerade, die kotzt gleich im Strahl durch das Kino durch. Gott sei Dank haben die bei uns im Kino keine Deutschländer oder so verkauft.
Und ich hab dann. Ja, das wäre eine geile Aktion gewesen.
Ja, voll, wenn draußen einer gestanden war und ich hätte ein Glasl Deutschländer da, halb so gratis, Werbung, nimm mal ein bisschen was mit. Sitzt drin und isst und dann vorne kommt die Szene. Ich hab dann, noch, der Kumpel hat dann Geburtstag gehabt und dann bin ich extra ins Kino gerumpelt und hab einen Kino-Banner geholt, den ganz großen, so groß wie so ein Wohnzimmerwind, fett mit dem Honker seiner Fresse drauf, richtig geil, und hab ihm dem zum Geburtstag geschenkt, dass er sie im Wohnzimmer aufhängt. Was tut er? Hängt sie lieber so ein Schwuchtel-Knutschereibeutel vor sich und seiner Freundin auf. Grüße gegen einen Pater aus.
Ja, wo du jetzt gerade von seiner Fresse redest, also der Schauspieler, der den Fritz Honka verkörpert hat, das ist der Jonas Dassler. Der war zu dem Zeitpunkt, wo er den verkörpert hat, 22 bzw. 23 Jahre alt. Der spielt den grandios gut. Also das ist der Wahnsinn, wenn man sich Fotos von dem Schauspieler anschaut und dann die Fotos, wie er als Fritz Honka da auftritt.
Das ist voll krass.
Brutal. Das ist eigentlich also, ein ganz gut aussehender junger Mann. No homo, sagt man, oder?
und dann schaust du... Ich würde das halt nur sagen.
Ich glaube schon, oder? Weil ich darf mich doch... also ich bin halt, weißt du schon, ich bin halt ja, keiner. Und deswegen sage ich es halt. Aber ich habe nichts dagegen. Ahnung. Aber ich finde ihn hübsch.
Von mir aus darfst du sowieso alles sein.
Aber ich möchte nicht, dass es dann heißt, ich bin einer. Gerade weil ich sage, dass er hübsch ist.
Du darfst das.
Jetzt hör mal auf. Ja, ich darf ihn auf alle Fälle, darf ich ihn einmal. Ja. Also ich sage mir mit so 5-6 Fanta Korn, wenn er sich hersitzt zu mir und sagt, guten Abend, die Damen. Dann darf ich sagen, ja, guten Abend, der Herr, mach mal. Aber das ist echt, die Maske ist brutal, wie sie den zusammengerichtet haben. Da schaust du und denkst, das kann doch, das geht doch gar nicht, dass der das ist. Das ist unglaublich.
Und nicht nur von ihm, sondern auch von die Frauen, die dann die Opferrollen haben. Also da gibt es ja eine, da gibt es dann eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht, wie sie halt da gerade nur so guckt. Und ich denke mir dann, Wahnsinn! Also absolut krass, wie die das verkörpert mit dem, ich bin absolut am Boden und ich schaue mir jetzt gerade nur diesen Vollidioten an und werde überhaupt nicht aus dem Schlau und bin aber trotzdem froh, dass ich gerade einfach in der Wohnung bin und saufen kann.
Und da bleibe ich, hab, ja. Ist das die, ja, die haben dann in die Eier gehauen oder so? Da war doch nicht einmal was.
Nein,
oder im Schlafzimmer liegt und sie geht um und gibt ihm einfach einen in die Eier und geht wieder irgendwie so geil.
Nein, das ist nämlich die, ich weiß leider nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber die kennt man aus Stromberg. Das ist die Erika spielt.
Ich glaube, ich weiß. Ja. Aber Namen habe ich jetzt auch keinen im Kopf, weil ich kenne keine Deutschen.
Und auch da, also Wahnsinn. Schauspielerisch, dir kommt es so vor, als dass du ein Theaterstück anschauen. Also so ist es mir vorgekommen, weil ja so viele lange Szenen dabei sind. Und dann auch mit dem Vergleich, wie die Wohnung von Fritz Honka da nachgebaut haben in dem Studio. Boah, leck. Krass.
Richtig gut.
Also mit dem Hintergrund auch noch vom Roman, das sage ich jetzt nur kurz und dann bin ich still. Wen das interessiert und wer sich vielleicht denkt, ja, mir hat der Film aber nicht gefallen, weil ich nicht kapiere, woher der Frauenhass kommt. Der Roman erklärt es ziemlich gut mit Hintergrundgeschichten zu seiner Kindheit. Und also wen das interessiert, ich empfehle auf jeden Fall diesen Roman, weil dann macht der Film noch viel mehr, ja, es klingt blöd, aber macht er noch mehr Spaß im Sinne von, du kannst dir wirklich jetzt da reinversetzen und dir einfach nur denken, Alter, was ist das für ein Typ?
Krass. Dir das Spaß macht, weil du der kranke Sau bist.
Weil ihr kranke Sau bin, weil ich höre mir jetzt gleich wieder, es geht eine Träne auf Reisen an.
Genau, also uns jetzt auf stumm geschalten und dann im Hintergrund Deutschländer gegessen und eine Träne auf Reisen okay. Ja.
Genau, richtig.
Okay,
einen goldenen Handschuh ausschalten und einen Serbien-Movie einschalten.
Genau. Das waren jetzt deine zwei Valex, oder wie?
Ja.
Weil dann darf ich jetzt einfach schnell übernehmen, weil das gerade gut passen darf. Das passt nämlich zu einem von meinen Valex. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich eigentlich keine Podcasts in Ohio und Podcast voll hasse. Ist immer ganz lustig. Aber ich habe jetzt endlich mal einen Podcast gefunden, den ich mir echt gerne anhöre. Und das ist der Mordlust-Podcast. Kennst du den?
Nein.
Es sind zwei Damen, die Paulina und die Laura, und die erzählen in jeder Folge über deutsche Mordfälle. Erzählen ein bisschen die Hintergründe, wie es passiert ist. Und die machen das auf eine Art und Weise, dass du wirklich da sitzt teilweise und bist voll gerührt, wie die das erzählen, und dann voll geschockt. Die haben da unglaublich tolle Erzählweise. Ganz angenehme Stimmen, bringen ein bisschen so den schwarzen Humor schön mit ein, den manche von uns auch gerne mengen. Und die haben eben auch eine Folge über einen Fritz Honka gemacht gehabt, weil die halt natürlich auch so bekannte deutsche Serienkiller besprechen. Und das ist mittlerweile, habe ich endlich mal einen Podcast gefunden, den ich mir anhören kann, ohne dass ich mir nach 10 Minuten denke, ach, leckt's mich doch, ist Vollidioten. Und ausschalt. Und bin jetzt schon bei Folge 17 oder 18, keine Ahnung, habe aufgehört zum Zählen, aber der läuft momentan nebenbei und endlich habe ich es geschafft, dass ich in die Welt der Podcast-Hörer ankomme und nicht gerade in die Podcast-Aufnehmer.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Nachdem wir fast ein Jahr lang einen eigenen Podcast produzieren, findest du auch in diese Richtung.
Ja, und wir sind ja der Beste auf der Welt. Also das war, den höre ich mir gerne unseren. Also ich bin oft da gelegen und hab mich selber angehört. Ich habe dann übersprungen und dann habe ich mich wieder hergeschalten. Ein bisschen angelangt dabei.
Und dann hast du dann die rumgespielt, aber, oder?
Ja, Logo. Aber jetzt habe ich endlich einen anderen Podcast gefunden, während die. Auf alle Fälle offensichtlich der zweitbeste Podcast auf der Welt nach uns, da ich mir den auch anhören kann. Zweite Warlock ist ein Warlock, ist das Brunstum. Und zwar, ich habe angefangen mit der Batwoman-Serie. Weil ich habe ja, glaube ich, haben wir bei Justice League, Snyder Cut Justice League Episode, haben wir da mal über die ganzen DC-Serien geredet, ich weiß es nochmal.
Ja.
Da habe ich da ja dann gesagt, dass ich irgendwann ausgestiegen bin bei einigen Serien, die schauen wir gar nicht an. Jetzt habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, jetzt lass es einfach immer nebenbei, wenn du irgendwie ein bisschen Sport machst und sonst Dinge, lass es nebenbei laufen. Hab mir jetzt halt die Legends of Tomorrow fertig angeschaut, Black Lightning fertig angeschaut, Gott sei Dank nebenbei, weil wenn du bewusst hinschaust, kriegst du einen Schlaganfall. Und zum Einschlafen schaue ich mir jetzt immer Batwoman an, das überraschenderweise, jetzt bin ich bei der Hälfte, überraschenderweise gar nicht so schlecht ist. Es ist, hat so einen Unterhaltungswert, ist zwar nicht besonders gut, aber es läuft schön nebenbei hier und ich krieg keinen Schlagerl. Aber dann kommt Folge 7, Staffel 1, Folge 7. Da kommt irgend so ein komischer Henkersepp daher, der mit dem Hackett Leid umbringt. Und ich hab die dümmste Todesszene, die ich jemals in einem Film gesehen hab, oder in einer Serie gesehen hab, das nicht gerade irgendwie ein Scary Movie ist oder sonst irgendwas Slapstick-artiges. Rumpel einer ist ein Parkplatz, müsst ihr euch vorstellen, gell, riesiger Parkplatz. Da, wo die Autos parken, ist ein Haus und auf der Rückseite ist ein Zaun, aber links und rechts ist alles frei. Ich kann hunderte Kilometer weit laufen. Dann kommt er zu seinem Auto hin. Dann kommt der Henker-Sepp, haut mit der Hacke irgend so eine Lampe oder irgend so einen Scheiß drin um, dass dann ein Stromkabel auf dem Boden liegt und dann steht da noch ein Hydrant, da haut er auch drauf, dass das Wasser rausschießt. Dann rutscht das Wasser so, rollt so aufs Opfer zu und da ist natürlich dann Stromkabel drin und ja, ganz ist aus, natürlich, da schluckt's dich, wenn du drinnen stehst und was tust du dann? Dann laufst du weg von dem Wasser und möchtest dann einen Zaun aufklettern, über den du nicht aufklettern kannst, weil du Volldepp bist und dann da schluckt's dir an dem Zaun und du sitzt die ganze Zeit da und denkst da, ein Schritt nach links, du Vollidiot! Einen! Das ist nur ein einziger Schritt und dann bist du in Sicherheit und dann kannst du auch noch laufen, weil der Fettsack mit dem Hack eh nicht neu kommt. Ich bin da gesagt, denkt, echt, wollt ihr es mich verarschen? Für wie dumm heute ist eine Zuschauer eigentlich? Ja, unfall, da war ich bald durch, da habe ich nicht mehr schlafen können von lauter Wut, weil sie mich so viel aufgeregt hat, der Scheißdreck. Aber ansonsten kann ich sogar eine kleine Empfehlung aussprechen, Batwoman als coole Serie in Gotham, kann man sie nebenbei einmal einbauen. Außer die Szene vom Anfang. Das ist Anfang Folge 7, die Kind zu überspringen. Macht's einen Rückblick überspringen, lasst 5 Minuten für die laufen und dann passt es auch wieder die ganze Gaudi. Und was noch geil ist, man denkt, boah, leck, endlich, ich bin geimpft. Geil, die erste Ladung, jetzt geht's da hin. Und was machen wir Woche drauf? Gehen wir an Johnson & Johnson frei, bei dem ich gerade eine Ohrimpfung brauche. Was soll denn die Scheiße eigentlich? Ich hab extra noch mit meinem Doktor gemountet, hey, Astra hat er gesagt, habe ich da, ja, 12 Wochen, sage ich, komm, hab 12 Wochen. Jetzt haben sie auf 4 Wochen reduziert, machen wir halt. Dann hat er gesagt, ja, treffen wir uns in der Mitte, machen wir 6. Dann hab ich gesagt, passt, 6 Wochen. Und jetzt warte ich 6 Wochen, dann nur mit 2, bis ich freigesprochen wird. Und eine Woche drauf, nachdem ich die Ladung ballern hab lassen, kommt's daher mit dem Johnson & Johnson, hey, die brauche ich gerade noch einen und dann könnt's gleich rausgehen. Scheißdrig ist das, regt mich schon wieder voll auf. Muss endlich mal nachfragen, ob man Johnson einfach nur auf dem Astra draufspritzen lassen kann.
Ja, das ist echt eine Frechheit, dass sie es nicht abgewartet haben, gell? Dass sie nicht Bescheid gegeben haben.
Oder dass wir schreiben, hey, wie schaut's aus? Nein, das war so richtig überraschend, Sauerei. Aber cool ist auf alle Fälle, dass ich meine erste Impfung habe. Seitdem geht's mir gut, habe überall LTE, immer volles WLAN. Muss sagen, ein Bill Gates Chip funktioniert anscheinend. Ich stecke USB-Sticks immer beim ersten Versuch richtig ein. Das ist auch ganz verrückt auf einmal. Bin sehr überrascht gewesen.
Hast du dem Jens geschrieben, Alter, was geht denn jetzt ab, hä? Jetzt hast du den Johnson da ausgehauen?
Genau.
Verdammt,
ich bin da dankbar, ich stelle mich gerade im Funkloch, aber dank der ersten Impfung habe ich jetzt halt überall empfangen und kann ich anrufen.
Musst du mich fragen, vielleicht hat der Bill Gates ein Update, dann geht es deinem Kreuz vielleicht besser.
Schon, dass da endlich mal was geht. Aber das habe ich schon hinter mir, das ist einfach das. Wenn du mir die schweren Weiber umeinander hebst, okay, weißt du, dann tut es irgendwann weh. Das haben sie zumindest zu mir wie in der Lehre gesagt.
Ja, fix das sagst du eben in der Lehre.
Ja, immer. Wenn's auch mit dort kreuz will, ja. Dann dürfst du nicht über die schweren Weiber hin.
Ja, oder wenn es Hit wählt, musst du vorne aufhören.
Ja, der Klassiker. Diese grundsdummen Scheißsprecher.
Okay, dann hast du gut gemacht. Sehr schön.
Danke.
Und danke, Mino. Das Schlusslicht. Und zwar, also ich kämpfe mir jetzt hoch. Ich habe zwei Sachen gesehen, die wo ich gerne besprechen würde. Eine Arschbombe, also den da die nicht empfehlen, auf keinen Fall. Wo leck, war das ein Krampf? Inheritance, ein dunkles Vermächtnis mit der Tochter vom Phil Collins, der Lily Collins und den Simon Pegg, den kann man kennen aus Shaun of the Dead. In einer Nebenrolle. Ja. Was?
Der soll ja abhauen.
Was? Der ist geil, der Typ.
Ich mag ihn nicht.
Ja, der ist danke. Geil.
Nein, ist er nicht.
Doch.
Der hat keinen einzigen guten Film gemacht.
Was?
Da ist der Nick Frost. Nick Frost ist da um einiges cooler, muss ich sagen. Ich mag den einiges lieber wie ein Simon Pegg.
Ja, was? Genau. So die ja. Zwei ja, in der Kombo, also die zwei in der Kombo, die, das wäre mir völlig egal, was die für Film machen. Der ist dann cool.
Gut. In einer Nebenrolle haben wir noch.
Mein Gott.
Frisst du denn deine Deutschländer und bist du jetzt?
Ruhe im Kuhstall. Und in der Nebenrolle haben wir noch einen Chance Crawford, den kennt man aus The Boys, und zwar ist er da der Aquaman, also der, ja. Weiß nicht, wie heißt der, Conny? Du weißt das bestimmt, oder?
Ja, der mit seinen Kiemen im Ranzen.
Genau, der spielt
Delfin, an. Der
so viel zur Story nicht, bei der Familie.
Oh, ist eklig.
Hört mir jetzt irgendjemand zu?
Schon lange nicht
mehr. Ja. Himmel, Herrschaftszeiten.
Aber sag bitte nichts mehr Schlechtes über den Simon Pegg.
Der stinkt.
Ja, jetzt schauen wir mal. So, in Inheritance geht's um die Familie Archer. Und der stirbt, das Familienoberhaupt, der Vater stirbt und vermacht jedem in der Familie irgendwas. Geld, Immobilien. Und die Tochter, die Lauren bekommt ja eigentlich nur 1 Million, die anderen kommen geil davon mit 50 Millionen und Mords heißer. Und sie kommen sich da ja ein wenig verarscht vor und kriegt aber dann nach der Testamentsverkündung noch ein Briefkuvert, mit wo ihr dann mitgeteilt wird, dass irgendwo bei einer am Grundstück eine Luke ist, also so ein unterirdischer Bunker. Und sie findet den Bunker und geht da runter. Und da findest du dann einen verwahrlost aussehenden Simon Pegg, der da an einer Kette am Hals befestigt ist. Also er kann da quasi nicht raus und ist da in dem Bunker in völliger Dunkelheit eingesperrt, versteckt. Und ja, und nach kommt dann auf, warum das der da unten ist und wer das überhaupt ist und was das mit ihrem Vater zum Tor hat, was das mit ihr zum Tor hat und was das mit der ganzen Familie zum Tor hat. Die ganze Story habe ich mir damals durchgelesen, eben auch, weil er im Fantasy 5 Festklaffer ist, und habe mir gedacht, wow, leck, den schaue ich mir an, das hört sich cool an. Aber das Ganze entpuppt sich als total langweilige Räuberpistole, wo wirklich nur das Finale cool ist, die letzten 5 Minuten, aber die restlichen 1,5 Stunden davor rechtfertigen den Film keinesfalls. Also ich war richtig gelangweilt. Und wie gesagt, das Finale war richtig cool. Da habe ich dann gesagt, auf das hier wollten sie raus, aber da haben sie davor wirklich nichts abgeliefert. Der ist spannungsarm und man kann getrost vergessen. Hat einer von euch den gesehen?
Nein, aber
da tut es auch nicht.
Aber wieso kann der dann so langweilig werden? Also die Hauptstory klingt doch eigentlich ganz cool.
Ja, ja, total. Aber wie dann die Umsetzung ist, es ist wieder total spannungsarm. Weißt du, der Simon Pegg gibt dir dann immer wieder Sachen an die Hand, mit denen ich was dann ermitteln kann. Sie ist die Bezirksstaatsanwältin, sie ist ein mordshohes Tier und kann im Endeffekt immer wieder bei der Polizei nachfragen, bei bestimmten Sachen, die er ihr gibt, bestimmte Namen oder bestimmte Ereignisse, die sie dann noch kontrollieren lassen kann, ob das wirklich so passiert ist und wo es das Ganze mit einer zum Tor hat. Aber das Ganze zieht sich wirklich wie Rotz am Ärmel. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Absolut nicht.
Das heißt, wenn es eine Black Mirror-Folge gewesen war, also so ein Kurzfilm wie bei Black
dann,
Mirror.
Ja, als Kurzfilm lasse ich mir das eingehen. Wirklich, wenn du sagst, okay, die Prämisse ist da, sie kommt da in den Bunker, der Typ ist da und dann ist die Geschichte auf 20 Minuten abgenudelt, dann lasse ich mir das eingehen. Aber das Ganze war wirklich extrem spannungsarm. Und wo sie auch noch sagen muss, an Simon Pegg, er ist eben der verwahrloste Kerl da unten, der dann mit der Halsfessel angekettet ist und die Frisur, die er da hat, also das ist die billigste Scheißhaus-Perücken, das ganz aus ist. Da habe ich schon Brandl-Filme gesehen, da haben die Perücken besser ausgeschaut. Also unter aller Kanone.
Brandl vor Hollywood, sage ich da gerade.
Voll.
Ist die Frisur noch schlechter als bei dem Das ist The World's End?
Oh, ähnlich.
Oder da schon grausam dämlich ausgeschaut.
Ja. Ist furchtbar gewesen. Ja, weil halt keine lange Haare zu einem passen.
Das stimmt. Nein, also den könnt ihr retzen. Fragen, Wünsche, Anträge? Haben wir fertig mit dem? Dann gehe ich weiter.
Ja, Antrag, dass du machst, dass wir fertig werden.
Weiter. Haben wir keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Und zwar hat mir ich angeschaut, das ist jetzt mein Wolleck ist der geil und ist Wolleck ist der immer noch geil. Und zwar Hänsel und Gretel Hexenjäger vom Tommy Wirkola, der auch die Dead Snow Filme gemacht hat. Und mit Gemma Arterton und Jeremy Renner als Hänsel und Gretel. Ja, das Teil ist einfach Wahnsinn. Von 2013 ist der ganze Spaß und zeigt im Endeffekt, wo es mit Hänsel und Gretel passiert ist, nachdem es die Hexe in der Originalgeschichte von den Gebrüder Grimm im Ofen verbrutzelt haben. Und sie wären im Endeffekt zwei, wie es der Titel im Film schon sagt, zwei Hexenjäger mit ganz coole steampunkige Waffen, was sie dabei haben und machen den ganzen Hexen hübsch blutig und gar aus. Das Ganze ist trotz einer Freigabe ab 16, also immer noch ziemlich hart. Also ich habe die Extended-Version ist wirklich ja stark, was an Gewalt geboten ist. Also ist stark. Die Chemie auch zwischen Hänsel und Gretel mit Gemma Arterton und Jeremy Renner ist Weltklasse. Und auch der Gag, dass der Hänsel Zucker hat, weil er bei der Hexe so viele Süßigkeiten fressen hat müssen, dass er sich da alldamslang spritzen muss gegen diese ominöse Zuckerkrankheit, ist so eine geile Idee. Mit dabei ist auch noch der unglaublich coole Pete Stormare, der ist der Amtsrichter, Pete Stormare kennt man aus Prison Break oder er hat auch einen unglaublich geilen Dive gespielt in Konstantin, also der Typ, wenn ein Besen spielt, das kommt immer geil um. Auch noch mit dabei ist der Derek Mears, der den Edward spielt, den kennt man als Jason in dem Freitag der 13. Remake. Mhm. Also im Endeffekt macht der Tommy Wirkola, der Regisseur, da weiter, wo er mit Dead Snow 2 aufgehört hat. Das Ganze ist eine ganz lustige Schlachtplatte, die wirklich kein Gramm Fett hat und immer wieder Spaß macht. Aber den habt ihr bestimmt alle gesehen, oder?
Logo.
Ja, im Kino ja, sogar.
So muss das sein.
War der nicht auch in 3D?
Ja. Ja, genau. Und das war damals im Kino, ist ja nur die Kinofassung im Endeffekt gesagt worden und später dann auf Blu-ray die Extended-Version. Also wenn man sich da den Schnittbericht anschaut, da haben sie einiges Material mehr drin als in der Kinofassung und auch einiges an Härten. Es wird ja nicht davor zurückgeschreckt, dass einmal Kinder umgebracht werden und so. Aber das Ganze ist halt wirklich und so, ja, der Film nimmt sich null ernst. Und auf die sie auch dann die geringe Freigabe ab 16, das ist total gerechtfertigt. Aber wie gesagt, es gibt einige Gewaltspitzen, die, ja, so den Splatter-Fan ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.
Ich glaube, den Extended habe ich noch gar nicht gesehen. Das
will man gar nicht sehen. Was?
Hast du den daheim, oder?
Du. Ausrücken. Ja, natürlich. Natürlich.
Ja, ja, ja. Ändert der eine frühere Handlung? Oder seid es halt dann erweiterte Schnitte? Oder ist das so wie bei Crank und man sieht dann Augenzucken?
Nein, es sind ein paar Sachen dabei, die wohl ein paar Sachen besser erklären, so warum das dann die Hexen fliehen können und so Geschichten. Das ist quasi in der Kinofassung nicht dabei gewesen. Und da sagst du halt dann, dass ein Kind umbringen müssen und kochen das. Und das, wenn sie dann fressen, die Sud, wo es da rauskommt, dann können sie quasi fliehen. Und so Geschichten. Und so ist in der Kinofassung quasi nie dabei gewesen. Oder so eine Kleinigkeit, sage ich jetzt.
Ja, cool. Das
fällt mir jetzt gerade ein, als Vergleich zur Extended-Version.
Nein, ich muss sagen, jetzt nachdem du das verzeiht hast, hätte ich sogar wieder Bock, dass ich mal den anschaue. Weil ich habe den damals im Kino, glaube ich, schon als gut empfunden. Aber hat man dann gedacht, ja, okay, aber wahrscheinlich jetzt holen da den mal nicht.
Was?
Was ist mit dir?
Du hast ihn doch selber nicht, Kani.
Ja, aber ich möchte noch, ich bin vergisst.
Und man muss auch dazu sagen, dass das wirklich einer von den letzten Filmen ist, wo die Famke Janssen noch wirklich gut ausschaut, weil die hat sich ja mittlerweile mit Botox so umgekriegt, dass die keine Emotionen mehr rausbringt. Auch als Muriel macht sie eine richtig geile Figur.
Das ist ja traurig. Und warum? Warum hat die das gemacht? Ich weiß hast du das gefragt?
Hab ich nicht. Die wohnt auch nicht bei mir im Ort. Nee. Deswegen.
Bei dir wohnt keiner im Ort, weil du nämlich in keinem Ort wohnst. Du wohnst am Feld.
Ich wohne im Last House on the Left, ja.
Ja, aber auch nur mit zwei Straßen weiter.
Ja, genau.
So weit vorne nicht einmal die Typen von Last House on the Left, wo ich nicht mehr so weit hinten wohne.
Das stimmt. Ich wohne eigentlich da, wo Hänsel und Gretel da die Hexen hausen. Da
bin
ich.
Ja, genau. Gerade bist du ja so auch der Hänsel, so richtig vorsgefallen.
Ja, Hänschen klein.
Ja, genau. Sag mir deine Wurstfinger.
Ja, alles klar. Dann hätten wir es. Merci, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ist, dass ihr mir verzeiht habt, was so alles cool und schlecht ist. Und euch da draußen, dann merci fürs Dabeisein, dass ihr euch das angehört habt, was wir verzapft haben. Und der Conny und der Corby dürfen jetzt noch schnell verzeihen, was ist zum Tor habt da draußen.
Ja, schaut euch auf jeden Fall nur der goldene Handschuh an, solange es nur auf Netflix ist. Weil den sollte man gesehen haben.
Schon, und wenn es auf dem Weg zum Impfen seid, dann sagt zum Doktor, soll ich mit der Spritzen bitte ein VLM in Arm einstechen, damit unser Viva la Move Illusion überall rumdruckt.
Oh, stark.
Und abgesehen davon, lasst euch impfen, Kruzifix, ich möchte das gleich wieder aus der Dörfer mal geführt.
Ja, endlich machen ja Kinos bald wieder auf.
Ja, aber wenn ich dann den ganzen Film mit der FFP2-Masken drin sitzen muss und nicht einmal zum Nachos fressen runterziehen darf, dann muss ich leider einen riesen Haufen auf den Stuhl sitzen.
Was tue ich dann mit den Nachos, soll ich mir so am Kopf aufsitzen oder was?
Ich weiß nicht, da ist anscheinend ein Verzehrverbot. Ich habe letztens irgendwas gelesen, ich weiß nicht, ob es Cineplex Passau war. Da hat es aber geheißen, okay. Sie planen jetzt erstmal bis zum 1.7., ab 1.7., weil wenn sie jetzt schon aufmachen hatten, dann hast du eben auch während der Vorstellung die Maskenpflicht und hast halt dann praktisch ein Verzehrverbot während dem Film. Du darfst dann anscheinend und gar nicht. Und darum hat es geheißen, machen sie erst später auf, weil es da nicht rentiert, wenn ich gerade ein Drittel Leute reinbringe und darf nichts zum Essen und nichts zum Trinken kann ich nicht verkaufen, weil es keiner da darf. Die ersten, die jetzt aufmachen, das ist halt noch kein tolles Kinoerlebnis.
Also ich muss sagen, wenn jetzt wirklich Conjuring 3 laufen hat und so, dann bin ich da auch mit der Maske drin. Ganz einfach.
Ja, ich friss mir Tüten Popcorn halt davor schnell. Ich fahre halt über den Sturm früher, ist mir auch wurscht.
Ey, ich brauche im Kino gar nichts zum Fressen. Friss halt einmal nichts im Kino, Kruzifix.
Das war das erste Mal, dass du nichts frisst.
Nie.
Die ganze Zeit schwarz mit ins Ohr. No. Kann ich magst du auch ein paar.
Nie, ich darf dir nie was anbieten, wenn ich was hätte.
Ja, das stimmt auch wieder. Jetzt bin ich aufgegeben, dass ich gelungen
habe. Sag mir schon, dass es gelungen ist.
Ja. Na, aber ab 1.7. habe ich jetzt auch gelesen, auf unserem Lieblingskino, Blattling.
Yeah.
Die machen auf, Cineplex in Passau macht auf. wie es Deckendorf, Straubing und so weiter ausschaut, weiß ich jetzt gar nicht, Cineplex Fils Biber kann da glaube ich dann auch mitziehen, wenn die Zahlen passen. Also ich hoffe, dass die alle dann so am 1.7. rum aufmachen und das halt mit einer sinnvollen Regelung, weil ich glaube sogar Cineplex Passau hat auch eingestimmt. Sie haben ja, mittlerweile ist ja das auch belegt und dass, wenn du da drinnen sitzt und dein Krautschel nach vorn riechst und deine Popcorn einschaufelst und eben die Abstände gehalten werden, dass du halt ein sehr geringes Risiko an Infektionen da drinnen hast. Aber wissen wir ja mittlerweile, nach 1,5 Jahren Pandemie, wissen wir ja, dass wissenschaftliche Fakten nicht in allen Bereichen anerkannt werden, wenn es um die Pandemiebekämpfung geht.
Das schließt vor allem mit ein, dass du deine Nasen nicht wieder an die ganzen Sitze reibst, gell?
Das tue ich aber prinzipiell.
Nein, das darfst du oder nicht.
Weil dann so markiere ich meine Sitze, dass ich weiß, wo ein guter Platz war. Wenn ich irgendwann sage, das ist der perfekte Platz, rotze ich einmal vorne an die Rückenlehne ohne. Und
genau, dann sitzt du hier und hast wieder keine falsche Reihe.
Ja, genau, dann sage ich, warte mal, wo unsere Spur ist. Ah, da hinten sind wir gesessen, da ist gut, da gehen wir hin.
Und die Leute, die jetzt zu ihm vom Plattlinger Kino sagen, ah, du bist das, der wohl, weil du sitzt hier rotzt. Und nächstes Mal, wenn du ins Kino gehst, haust du den Sacki. Fertig.
Ja, Mann, hört's auf.
Jetzt, bevor wir in den Krampf reinkommen, Servus und Habidere, macht's es gut, bis zum nächsten Mal bei Viva la Movilusion, der beste bayerische Filmpodcast der Welt. Servus.
Servus. Tschüss.